In der Jungschau ging es jetzt vor kurzem oder bis zum Freitag jetzt wieder mal um den Nehemia. Ich weiß nicht, wie weit ihr diesen Mann kennt. Er war Mundschenk am damals größten Königshof im Vorderen Orient. Ausgerechnet diesen Mann hat Gott berufen, Stadtmauer in Jerusalem zu bauen. Also in Speise, in Getränke, in Organisation und Sicherheit, da hat er sich auskannt. Aber ganz ehrlich, doch nicht was Schutt, Mauern und Stadttore anbelangt. Der war feine Arbeit gewöhnt und doch nicht so was Grobes. Und doch berief Gott gerade diesen Mann. Er hat ausgerechnet ihn in Jerusalem gebrauchen wollen. Und ich lade euch ein, lest einfach mal dieses Buch wieder durch. Dieses Buch Nehemia. Und all das, was Nehemia mit seinem Gott erlebt hat. Eigentlich war es nur 52 Tage Bau. Eigentlich. Da gehört natürlich dann noch der Sabbat dazwischen, also rund 8 Wochen. Und 8 Wochen für eine Stadtmauer ist nicht viel, aber es waren viele Menschen, die mitgemacht haben. Leute aus Jerusalem, aus der Umgebung. Und um diese 8 Wochen, sage ich jetzt, soll es heute mal gehen. Also so ganz zusammengeschoben in ganz kurze Gedanken. Während diese 8 Wochen geschah es dann, das kam sowas von überraschend. Die Leute konnten auf einmal nicht mehr. Bei denen war es wahrscheinlich jeden Tag so heiß wie bei uns gerade. Die war es allerdings anders gewöhnt wie mir. Dazu kam für die Leute einfach auch mangelnder Schlaf. Und die Anspannung bei dieser Arbeit zeigte ihre Auswirkungen. Man war körperlich fertig. Und dann gab es noch diesen Blick auf diesen vielen Schutt. Und manchmal hat man den Eindruck, dieser Schutt wird einfach nicht weniger. Und dann kam eine Aussage, und die ist so heftig. Das schaffen wir nie. Das kriegen wir nicht hin. Und da hat sich so eine Epidemie breit gemacht. Nicht Corona, sondern es war diese Epidemie der Entmutigung. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mit jemandem zusammen seid, der fertig ist und negativ, sage ich jetzt mal, eingestellt ist, dann zieht es einen manchmal mit runter. Und hier hat es mehr oder weniger eine ganze Stadt erfasst, außer Nehemia. Kennt ihr diese Gedanken? Man geht mit Elan an die Arbeit ran, freut sich vielleicht auf das Miteinander mit anderen. Oder man geht eine Arbeit an, die schon lange ansteht. Vielleicht kennt ihr das auch. Daheim gibt es so versteckte Berge. Oder man hat eine neue Aufgabe immer übernommen und es fängt auch ganz gut an. Und dann? Manchmal geht irgendwas daneben. Vielleicht ist die Aufgabe auch auf einmal größer, als man sich das vorgestellt hat. Oder sie kostet auf einmal mehr Kraft. Oder andere steigen aus, mit denen man eigentlich fest gerechnet hat. Und auf einmal hat man das Gefühl, man steht ganz allein da. Und dann kommt so ein Gedanke. Dieser Gedanke heißt manches Mal aufgeben und hinschmeißen. Ich möchte über das, was ich da jetzt habe, drüber schreiben. Schwierigkeiten sind Möglichkeiten. Also was ihr heute kriegen könnt, ist so die Zusammenfassung von der Folie, die habe ich hinterher gelegt, weil es sind zu viele Bibelstellen, dass ihr das euch irgendwie annähernd merken könntet. Schwierigkeiten sind Möglichkeiten in unserem Leben, auch wenn wir sie nicht gern haben. Schwierigkeiten sind Möglichkeiten, dass wir wieder mehr die Nähe unseres Herrn suchen und ihn dadurch intensiver erleben. Wie hat es gerade geheißen, meine Seele dürstet nach Gott? Das kommt manches Mal in die Schwierigkeit und manchmal wäre es gut, wir würdet vorher schon anfangen zu trinken bei Gott, würdet vorher auf Tanker, bevor diese Schwierigkeiten manchmal kommen. An mancher Stelle bringen uns Schwierigkeiten auch näher mit Menschen zusammen, weil wir zum einen manchmal Rat brauchen und zum anderen gemeinsames Gebet brauchen. Manches Mal ist es so, da brauche ich dann jemand. Oder was auch passieren kann durch Schwierigkeiten, dass wir anfangen, über unser Leben nachzudenken, über den einen oder anderen Punkt. Und wie, so wie ihr mich kennt, wisst ihr, dass die Predigten meistens was mit mir zu tun haben. So ist es auch hier an dieser Stelle. Lasst uns mal reinschauen, was Nehemia erlebt hat und wie er damit umging. Eins zurück, Schwierigkeiten sind Möglichkeiten, habe ich. Was löst die Entmutigung aus? Oder die Frage eigentlich, was löste damals Entmutigung aus? Es waren zwei große Dinge, Probleme von außen durch die Feinde und es waren Probleme innerhalb dieser fällenden Stadtmauer. Das heißt, es waren Probleme im Volk. Das kann man auch nehmen bei uns auch manches Mal in der Gemeinde. Lasst uns anschauen, diese Probleme von außen, da sind Texte drin aus Nehemia 2, 3 und 4. Es waren drei große Dinge zunächst einmal, die ihm begegnet sind und den Menschen. Es waren Vorwürfe. Es war Spott und es war Verschwörung. Ich habe euch immer so eine Stelle. Was ist das? Das, was ihr da macht, wollt ihr dem König, vom König abfallen? Also das waren die Feinde. Hey, was habt denn ihr hier vor, ja? Das ist so ein Stück weit, da liegt auch ein Stück Spott drin, da liegt Vorwürfe drin. Der Spott macht sich wirklich hier breit. Lasst sie nur bauen, wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauern springt, reißt er sie ein. Also das heißt ja ganz klar, hey Leute, vergesst das, was die machen, hat sowieso keinen Wert. Lasst sie ruhig machen. Klappt nie. Habe ich mal mit einer Kinderstunde gehabt. Ich habe gesagt, ihr könnt ruhig anfangen, aber es wird in dem Ort nicht funktionieren. Ich habe 27 Kinder gehabt in einer Kinderstunde. Allein. Aber es funktioniert nicht, oder? Das ist so dieses, ja? Oder Verschwörung. Sie verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten. Die Feinde damals, die hatten nur ein Ziel. Die Mauer durfte nicht gebaut werden, weil dann hätte sie ihren Einfluss verloren. Die Feinde, das war so kleine Stadthalter ringsherum, waren Heiden. Und sie sahen, dass wenn diese Stadtmauer und Jerusalem und Judäa wieder richtig aufgebaut wird, dann sah sie ihre Fälle davon schwimmen, beziehungsweise es ging an ihr Geld. Und da wird man dann sehr kreativ. Wenn wir Aufgaben angehen oder neue Situationen hineinkommen, dann sollte mir auch damit rechnen, dass Probleme auftauchen werden. Wir gehen manches Mal so enthusiastisch ran, ja, das machen wir. Und dann erschrecke mir unheimlich, wenn auf einmal Probleme auftauchen. Aber das ist ganz normal, oder? Das ist doch das Normalste der Welt. Dass vielleicht auch uns Menschen wie hier, Menschen uns Steine in den Weg legen. Auf verschiedenste Art und Weise. Und dann können solche Bemerkungen wie, das schaffst du ja sowieso nicht. Oder du hältst nie durch. Das ist zu schwer für dich. Das kannst du sowieso nicht. Dieses negative Gerede dann vielleicht auch über die Aufgabe oder dass keiner mit einsteigt, das kann uns dann manchmal ganz, ganz schnell runterziehen. Beim Nehemia heißt es dann, und als ich ihre Furcht sah. Kommt eine Frage auf, für die, wo ganz hinten sitze, und da heißt es, was tun? Was sollen wir denn machen? Feinde, Volk, Volk weit unten, es geht ja weiter. Weitere Probleme, und zwar gingen die dann, das ist in Kapitel 6, direkt auf den Nehemia. Die Feinde haben gemerkt, okay, also mit einem Volk, das klappt nicht ganz so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt probieren wir es beim Nehemia. Und wenn der Nehemia weg ist, haben wir gewonnen. Das sind zwei große Themen, die sie damals angewandt haben, ablenken und weglocken. Und was ganz Fieses sind fromme Angriffe. Da heißt es, komm und lass uns zusammenkommen in Kephirim im Tal Ono. Sie gedachten mir aber, Böses anzutun. Sie sandten aber viermal zu mir auf diese Weise und ich antwortete ihnen auf die gleiche Weise. Viermal haben die das probiert, den Nehemia wegzukriegen von Jerusalem. Zu sagen, hey, komm, lass uns besprechen und so weiter. Und der Nehemia, der hat es geschnallt. Der hat es realisiert. Der hat gemerkt, die wollen mich wegkriegen und mir Böses antun. Er hat jedes Mal gesagt, tut mir leid, ich habe wichtigere Aufgaben. Ich gehe nicht weg von hier. Und das ganz Fiese war, da hat sich einer krank gestellt und dann behauptet, er hat von Gott eine Anweisung gekriegt und so weiter. Und der sagt zum Nehemia, lass uns zusammenkommen im Hause Gottes, im Innern des Tempels und die Türen des Tempels zuschließen, denn sie werden kommen und dich töten. Ins Innerste des Tempels durfte ein Nehemia nicht rein. Es war ein Todesurteil. Aber man hat gesagt, hey, komm, wir gehen da rein. Die Feinde, die wollen dir Böses antun, die bringen dich heute Nacht um. Komm, wir nehmen Schutz. Und ja, da war so dringlich war das. Hey, das muss jetzt heute passieren. Und dann, hey, mir lässt sich da nicht durcheinander bringen. Er sagt nein. Und wieder diese Frage, was tun? Was soll man denn machen? Jetzt gucken wir mal die Probleme von innen noch an im Volk. Das war Erschöpfung, Ernüchterung, Hoffnungslosigkeit und Angst, die sich hier breit gemacht hat. Das volle Programm. Das ist ein Vers vor allem, wo das alles drin vorkommt. Und das Volk sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Ich habe so gedacht, und da kommt noch eins dazu, und es kamen immer wieder Juden zu uns, die von den Plänen der Feinde erzählten. Also die Leute ringsrum, die da gewohnt haben, die kamen immer wieder und haben gesagt, wir haben gehört, ja, die planen schon wieder was und so weiter. Und eigentlich war das ja richtig gut gemeint. Aber alles war wie so eine Spirale, die immer weiter nach unten ging. Eins kam zum anderen dazu. Und das Volk, das hat sich da mitziehen lassen. Und ich habe manches Mal schon gedacht, Mensch, Nehemia hat noch seine Brüder gehabt, die haben zu ihm gestanden. Er hat auch so ein Leitungskreis gehabt, sage ich jetzt mal so. Einige Männer ringsrum. Und mit der Zeit hat er gemerkt, denen kann ich auch nicht trauen, da, die sind mit den Feinden verschwägert. Also alles, was ich da drin erzähle, haben quasi die Feinde mitgekriegt. Die Sache wurde sehr einsam für ihn. Es waren quasi er und seine zwei Brüder, die wirklich miteinander da gekämpft haben. Und immer steht die Frage dran, was tun. Ich habe so gedacht, das ist jetzt für die Hinde, ich lese es euch vor, dass ihr es mitkriegt, dass bei uns manchmal noch andere Dinge dazukommen können. Das ist jetzt einfach mal Nehemia, aber es gibt so viele andere Dinge, die auch wie so eine Spirale sein können. Das eine kann sein eigenes Versagen, dass in einem so dieser Gedanke aufkommt, Mist, ich bin doch nicht geeignet, ich kann das nicht. Es geht immer alles bei mir daneben. Ja? Das kann Enttäuschung sein dann über sich selber, wenn man gedacht hat, dieses Mal kriege ich es hin. das ging wieder daneben. Es kann auch Enttäuschung sein über andere Leute. Es kann aber auch sein, dass ich mich dann, wenn es nicht ganz so gut läuft, mit anderen vergleiche. Das ist ein ganz großes Problem. Ich habe da letztens wieder mitgekriegt, wie andere gepredigt haben und denkt, ja, boah. Merkt ihr was? Man kann zwar was in einem gewissen Sinn, aber dann auf einmal denkt man, boah, geil, genial. Wobei dieses andere Wort eigentlich ein gutes Wort war. Gell? Dieses Vergleichen. Oder jetzt am Mitarbeiterfest bin ich mit einer von unseren älteren Frauen ein bisschen gelaufen. Wir saßen uns dann, haben uns hingesetzt. Dann fing sie an und sagt, Mensch, wenn ich mich mit der und der vergleiche. Und das ist eine geistliche Frau. Sagt sie, die andere, die packt so viel. Was habe ich denn dann in meinem Leben getan? Wir haben dann weitergeredet und haben entdeckt, dass es uns beide eigentlich recht gut geht. Und wenn ich da dran denke, dass der ihre Kinder alle zum Glauben gekommen sind, was da alles war und was die geleistet hat. Hey Leute, die hat keinen Grund, sich mit anderen zu vergleichen. Und das hat keiner. Weil Gott jedem was anderes gegeben hat. An Stärke, an Gabe. Habe ich am Freitag mit meiner Jungschale auch nochmal gemacht. Sag, und was könnt ihr? Oh, Fußball spielen. Und dann kamen noch ein paar andere Sachen. Sag ich, ja, und dann haben wir noch aufgezählt und sage ich, hey, wenn Gott euch sowas reingibt, dann könnt ihr doch für andere auch da sein, mitnehmen und so weiter. Dieses Vergleichen ist so ein, einfach sowas, wo uns so nach unten zieht. Und was dann eben auch noch kam, ist Prägung. Und zwar, manches Mal taucht eine ganz, ganz alte Prägung in unserem Leben wieder auf. Ich habe da jetzt gerade so ein Problem mit einer. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass die sich wieder meldet. Und der Letzte, wow, hat die zugeschlagen. Und ich bin erschrocken über mich. Ich wusste gar nicht, dass das so in mir steckt. Den Scheibenkleister. Boah. Und dann, wenn man dann da dran hängen bleibt, dann zieht es einen nach unten und denkt, Mensch, hey, ich habe schon manchmal gewusst, wenn ihr wüsstet, was so alles in meinem Leben schon drin war. Aber es ist ja gut, dass ihr meins nicht wisst und ich euers nicht weiß. Weil da hätte man manches Mal übereinander die Hände zusammenschlagen, oder? Und was ist? Gott gebraucht uns trotzdem. Das ist doch das vom Nehemia. Das ist Nehemia. Was tun? Was tat Nehemia? Nehemia hatte eine Gabe. Oder durch seine Aufgabe am Hof hatte er gelernt. Nehemia war einer, der konnte ganz schnell auf Probleme reagieren. Also es war so einer, in den 52 Tagen, da kam was. Nehemia hat sich teilweise mit Esra besprochen, diesem Priester Esra, oder mit seinen Brüdern, und dann wurde gehandelt. An mancher Stelle ging es, wow. Er hatte gelernt, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und zwar gute Entscheidungen. Ich kann auch schnell entscheiden. Aber wenn ihr manches Mal wüsstet, für was ich mich gerne entscheiden würde. Ich habe gerade auch wieder so einen spinnigen Gedanke im Kopf. Ob der gut ist, ist eine ganz andere Frage. Aber die Gabe, die Nehemia hatte, hat ihm geholfen, diese Aufgabe zu bewältigen. Und vielleicht war es der Grund, warum Gott ihn genommen hat, weil den Dreck wegschaffen, das haben die anderen zum Teil gemacht. Mal gucken. Nee, er ließ sich nicht hängen, war auch so eine Sache. Nehemia war keiner, der anfing zu jammern. Wenn er gejammert hat und geklagt hat, dann hat er es bei Gott gemacht. Da ging er mit seiner Last hin. Und was es auch war, Nehemia hat sich nicht zurückgezogen. So dieses Ding, was ich schon manchmal erlebt habe. Macht doch euren allein. Ich gehe raus. Macht's doch selber, hey. Dieses, ich sage jetzt mal so ein Stück weit hinschmeißen. Mir hat mal jemand gesagt, solche Entscheidungen, große Entscheidungen soll man nicht treffen, wenn es einem schlecht geht. Oder wenn man unter ist. Weil das ist garantiert das Verkehrte. Oder Nehemia hat auch nicht drauf gewartet und sagt, oh, ich armer Kerl, wer hilft mir jetzt? Bitte kommt mal. Wenn er das gemacht hätte, hätte er lang warten können. Was wichtig ist, kommt gleich noch. Zwei Sachen sind es. So wie Probleme von zwei Seiten kommen sind, so ging er mit der Lösung in zwei Richtungen auf. Das eine ist eine innere Ausrichtung und das zweite ist äußere Maßnahme. War ein ganz praktischer Kerl, der imponiert mir ohne Ende. Ich lade euch wirklich ein, lest das Buch Nehemia. Er nahm seine Leute mit zu Gott. Das ist das eine. Und das andere, es war ganz einfach praktische Maßnahme. Er nahm seine Leute mit. Jo, vertraut ihm. Das kommt eigentlich hier zum Schluss. Dann heißt es hier in Kapitel 4, wir aber beteten zu unserem Gott. Nicht er allein, sondern er hat sie mitgenommen. Er hat gesagt, Leute, wir brauchen an der Stelle jetzt einfach Gebet. Lasst uns miteinander beten. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber um Zeit zu sparen, was streichen wir denn als erstes? Das Gebet? Vielleicht auch unsere Zeit mit Gott? Aber das ist gerade der verkehrte Weg. Und Nehemia, der hat es andersrum gemacht. Für Nehemia war ganz klar, bei Gott ist der Platz, wo ich Hilfe bekomme. Hilfe für meine Probleme. Gott gibt mir manches Mal die Gedanken einfach, die ich brauche. Und dann heißt es hier, und als ich ihre Furcht sah, sprach ich zu den Vornehmen, ja, und Ratsherren und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenkt an den Herrn. Er hat sie da wirklich mitgenommen. Er sagt, Leute, lasst uns mal überlegen. Was haben wir denn schon mit Gott erlebt? Ganz praktisch. Ihr durftet aus der Gefangenschaft zurück. Das war ja schon mal was. Ihr habt es geschafft, den Tempel wieder aufzubauen. Hey, dann hat er ihnen seine Geschichte erzählt, wie Gott das geschafft hat, dass er freigestellt wurde. Und letztlich waren es 12 Jahre, die er bekam. 12 Jahre für Jerusalem. Er ist dann später nochmal zurück und kam später wieder. Gigantisch. Sie hattet Gott so oft erlebt. Und das steckt hier drin. Gedenkt an den Herrn. Mensch, Leute, überlegt euch doch. Er hat uns doch nie im Stich gelassen. Wieso sollte er es denn jetzt tun? Wieso sollte Gott auf einmal anfangen, bei dem Problem zu sagen, ihr interessiert mich nicht mehr? Wie sollte Gott das ausgerechnet jetzt machen? Für ihn war wichtig, dass seine Leute, wir können gucken, diesen Blick kriegen. Das war vorhin in den Lieder, die haben heute wieder super passt. Unser Gott wird für uns streiten. Leute, wir haben diesen Gott an unserer Seite. Egal, was mein Problem ist, er ist da. Und dann kommt dieses Vertraut ihm. Es geht um diesen Blickwechsel weg von diesem Problem, von dem Dreck, in dem, wo wir gerade drinstehen, weg auf Gott zu schauen. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, okay. Das sind die praktischen Sachen, die er angeleiert hat. Der war da sehr realistisch. Diese Stadtmauer hat einen Umfang von 3 bis 4 Kilometer. Und dann hatte er, also die war an manche Stellen, war sie richtig kaputt und an manche weniger. Und die Leute haben normal, der hat die so einteilt, da wo die gewohnt haben, da haben die auch gebaut. Also so auf Eigensicherung, oder? Also wenn ich bei mir gegenüber die Mauer schlecht baue, habe ich selber die meisten Probleme, ja. Und dann gab es Teile, die waren ziemlich kaputt und andere Teile waren wenig kaputt. Und dann gab es auch noch Pendler, die sind jeden Tag die aus den Orten ringsherum, die sind dann gekommen und haben da mitgearbeitet, genau. Und dann hat er zum Beispiel einen Kett mit so einem Horn, wie auch immer, sagt er, und wenn was ist, er war immer an der Mauer unterwegs und hat geguckt und dann kommt er da hin. Er hatte Leute dabei und die Hälfte seiner privaten Leute eigentlich hat er zu Wache eingeteilt, weil wir eben Tag und Nacht einfach Wache braucht haben. Die Arbeiter wurden bewaffnet, das heißt, die haben irgendwo ein Schwertkett oder einen Spieß, mit der anderen haben sie geschafft, war nicht sehr angenehm zum Schaffen, aber einfach auch, um diese Sicherheit zu haben. Und die Wache, die haben sie immer auch an eine große Lücke aufgestellt, dass die Leute, die da gearbeitet haben, sich sicher gefühlt haben. Das ist genial. Alle sollten in der Stadt bleiben, also keine Pendler mehr, damit man auch eine Wache für die Nacht hat. Und dann kommt ein großer Satz, und den finde ich genial. Aber ich und meine Brüder und meine Leute und die Wachen, die mir folgten, wir zogen unsere Kleider nicht aus, ein jeder hatte seinen Spieß zur Rechten. Das heißt, die haben in Arbeitskleidung geschlafen, die haben sich halt zwischendrin mal gewaschen und umzogen. Aber ansonsten ist da keiner in den Schlafsack oder in den Schlafanzug reingekommen. Das hat er nicht gemacht. Und was für mich so interessant ist, Nehemia war Vorbild. Er handelte als Vorbild und er nahm sich nicht raus. Ich habe das schon manchmal auch von Kollegen mitgekriegt, die dann in der Gemeinde was anzettelt haben und gesagt, so, jetzt könnt ihr machen. Und die Leute sind sich manches Mal verloren vorkommen. Die sind dann schon so ein bisschen in der Kurve gehängt und haben gesagt, ja, jetzt hat er wieder was anzettelt. Aber wenn es um Schaffen geht, sieht man nicht. Und ich denke, das ist für uns einfach auch so an vielen Stellen auch eine Aufgabe. Ich habe das mal mit der Jungschar gemacht in Ehningen. Da gab es immer Markungsputze, die hieß das. Das heißt, die Vereine sind da mit Leiterwägele und sonst was losgezogen und haben so die Wägele unterwegs an die Ränder putzt. Also da hat man dann halt Dreck aufgesammelt und Müll aufgesammelt. Und wir haben dann so einen ganz speziellen Weg gehabt, den wollten die Kinder jedes Jahr. Wir haben den Weg Richtung Autobahn gehabt. Und da haben wir von so große Flasche, Trinkflasche, die aber gelb gefüllt waren, gefunden. Dann war die Frage, was ist denn das? Wir haben Spritzer gefunden. Wir haben Kondome gefunden. Wir haben einmal sogar ein Porno gefunden, VHS noch, Kassette. Und die Kinder sind heim und haben gesagt, boah, was wir gefunden haben. Aber es war ganz klar, für mich war es ganz klar, ich lasse meine Kinder das nicht allein machen und auch nicht nur mit den Mitarbeitern. Ich gehe damit, weil dadurch kann ich als Mitarbeiter einfach manches auffangen und manches erklären. Nehemia war so einer. Der ging einfach mit. So. Für uns anschaue. Das ist für mich so dieses Erste, wenn wir manches Mal in Probleme reingraten, so ein, ich kann das auch noch nicht, ich sage es ganz ehrlich, aber ich suche mir jetzt Leute an einer bestimmten Stelle, die mir zum Stopp verhelfen. Einen Stopp zu setzen und zu sagen, hey, was ist denn jetzt gerade passiert? Oder was passiert gerade? Was geht hier ab? Darin sich dann auch ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Mal schön durchschnaufen und zu sagen, Mensch, was löst es gerade aus oder was ist oder wie auch immer. Was mir wichtig war, ist Flucht und Aufgeben oder den Kopf in den Sand stecken, sind keine gute Lösungen. Sie helfen uns nicht und sie helfen andere auch nicht. Anderer Punkt, ganz arg wichtig, diese Ausrichtung auf Gott, was Nehemia hatte, Gottes Nähe suchen, Gemeinschaft suchen mit Gott und mit Christen und darin dann auch dann Menschen zum Reden. Ich brauche Menschen einfach, mit denen ich reden kann. Ich brauche sie. Ich brauche andere, nicht zurückziehen und nicht warten. Das ist für mich so ein Dings. Dieses sich nicht rausnehmen und zu sagen, ich warte jetzt halt, bis alles vorbei ist. So der Kopf in den Sand stecken und sage, ich tauche dann wieder auf, wenn sich alles geklärt hat, okay? Wir brauchen in unserer Gemeinde Menschen, die bereit sind, hinzustehen, den Kopf auch manchmal hinzuhalten, die, ich sag's mal, Courage haben und ein Rückgrat, die braucht man einfach auch in der Gemeinde. Wenn eine Gemeinde nur aus Leuten besteht, die den Kopf in den Sand stecken, da kann ein guter Sandsturm drüber weggehen und alles ist nachher kaputt. Das geht einfach nicht. Ganz praktisch, es sind solche Gedanken wie Arbeit verteilen oder teilen. Als Ernst Vater in Liebenzell aufgehört hat, war klar, diese Aufgabe kann man nicht an eine Person weitergeben. Ich glaube, sie haben so 4 verteilt oder so, wo dann was wachsen konnte. Ja? Aber so einfach mal. Die Arbeit war mit ihm gewachsen. Und dann haben wir gesagt, damit es wieder wachsen kann, braucht man mehr Leute, das zu verteilen und dann kann es weiter wachsen. Mir Ruhe gönnen. Ist auch so ein Punkt, der immer wieder wichtig ist, auch in Zeiten, ob es jetzt Krise oder sonst was sind, und Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist für mich so ein Punkt, dass ich mir Menschen suche, vielleicht auch ganz gezielt professionelle Hilfe suche, wenn ich irgendwo drin stecke und ich merke, ich komme da nicht weiter, dass ich dann einmal sage, hey, ich gucke nach jemand, der da Ahnung hat, der mir einfach hilft. Jetzt machen wir ja Schluss in dem Sinn. Ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, zum einen dieses Buch Nehemia zu lesen. Es gibt auch einen Roman dazu, ist mir jetzt wieder eingefallen, der ist so super. Hey. Ich möchte euch in Erinnerung bringen, was wir auch gesungen haben, der Löwe von Juda, unserem Gott, ist ein mächtiger Gott, der uns helfen kann in unserem Alltag, in Höhe und in Tiefe. Wichtig, dass wir uns immer wieder dran erinnern. Und wichtig vor allem auch, er lässt uns nicht hängen. Das ist so dieses ganz, ganz Wichtige. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, danke jetzt einfach dafür, dass wir durch dein Wort immer wieder sehen, dass auch Menschen, andere Menschen auch schon vor langer, langer Zeit in Probleme hineingeraten sind, die wie so eine Spirale nach unten waren. Auch dass es Menschen gab wie Nehemia, der wusste, ich habe diesen Gott an meiner Seite. Er ist der, der mir helfen kann. Er ist der, der mir Gedanken schenken kann. Er ist der, der Lösungen parat hat, da wo ich keine Wege sehe. Ich denke, dass du uns solche Vorbilder gibst. Und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, dass wir uns immer wieder neu auf dich ausrichten. Und dann aber auch entdecken, wo es notwendig ist, mit anderen unterwegs zu sein. Danke für deine Liebe. Amen.